Und? Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein ganz normaler Tag, der unsere Laune im unteren Bereich des Stimmungsbarometers hält. Doch die Gründe dafür liegen nicht allein in Ihren bewussten Entscheidungen. Sie folgen schlicht und ergreifend einem uralten, seit Generationen übermittelten Muster, mit dem die Tretmühle systematisch aufrechterhalten wird.
In der westlichen, vor allem in unserer modernen westlichen Kultur, hat die gedankliche Aufteilung des Menschen in Körper, Geist und Seele Tradition. Sie ist ein zentraler Baustein unseres kulturellen Erbes, lebendiger Teil unseres kulturellen Überbaus, und sie prägt unser Handeln, Denken und Empfinden in zahlreichen Lebens- und Gesellschaftsfeldern bis heute, insbesondere in der Wissenschaft. Reden wir vom Geist, ist der Körper weit entfernt, und wissenschaftliche Erkenntnisse, die Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Seelenleben belegen, werden nach wie vor mit einigem Erstaunen aufgenommen. Heilkraft der Bewegung, titelte der Spiegel Anfang 2006 und berichtete von den Erfolgen des Sports, etwa im Kampf gegen die Depression, als sei es nach wie vor erstaunlich, dass unsere körperliche Aktivität unser Befinden tatsächlich beeinflussen kann.
Mit dieser Unterscheidung einher geht eine differenzierte Bewertung von Körper, Geist und Seele. Der Geist, das Denken, gilt seit der Aufklärung als vornehmste Eigenschaft des Menschen und, ungeachtet aller unbestreitbaren Gemeinsamkeiten des Homo sapiens mit höheren Säugetieren, als das wichtigste Differenzierungsmerkmal zum Tierreich. Er sei es, der sich, so schrieb einst Friedrich Schiller, den Körper baut und die Losung vom Mens sana in corpore sano, dem gesunden Geist, der sich den Körper gleichfalls fit erhält, steht stellvertretend für das Verhältnis beider zueinander. Die Seele, der zweite Baustein, gilt als transzendent und unsterblich. Sie trägt unsere Individualität und unser Leben. Sterben wir, führt sie uns, jedenfalls in allen hiesigen Weltanschauungen und Religionen, in paradiesische Gefilde. Vorausgesetzt natürlich, der Teufel hat nicht noch ein Wörtchen mitzureden. Den Körper lässt sie zurück, wie eine Last, die endlich abgeworfen wird. Unsere Seele steht für unsere Gefühle, für das innere Empfinden, für Wünsche, Träume, Liebe, und seelenlos gilt uns als Schimpfwort. Der Körper, der dritte im Bund unserer Existenz, führt dagegen ein eher kümmerliches Dasein. Ist der Geist stets willig, gilt uns das Fleisch als schwach. Als vergängliche, sterbliche Hülle, die uns zu allem Übel auch noch mit Fleischeslust verführt. Beides, Hülle wie auch Lust, sollen, ja müssen sogar, überwunden werden. Soll nicht die Seele doch noch dem Leibhaftigen zum Opfer fallen?
Wenig verwunderlich hat die Überwindung, Missachtung und die Züchtigung unserer Physis so eine facettenreiche Geschichte. Sie reicht von frühesten Formen der Askese und den Finessen der mittelalterlichen Geißelung über das Bodybuilding bis hin zur Atkinson- und Kohlsuppendiät, ja sogar bis hin zu Fernsehserien, in denen dicke oder dünne wahlweise Hamburger- oder Heuschrecken-Wettessen veranstalten, wobei die Heuschrecken ernährungsphysiologisch ohne Zweifel die bessere Wahl sind. Man fühlt sich erinnert an den mittelalterlichen Zirkus, in dem die Zwerge und die Riesen mit den Dicken und den Dünnen das Kuriositätenkabinett anführten. Nur leider ist die Quote der Dicken und der krankhaft Dünnen mittlerweile dazu angetan, uns dazu zu verführen, die Normalgebauten als Kuriosität zu betrachten. Ein gesunder Umgang mit unserem Körper ist für die Mehrzahl der Europäer heute fast unmöglich. Nach den USA ist die Bevölkerung Zentraleuropas die zweitfetteste der Welt. Unangefochten ist sie dazu Weltmeister der Unsportlichkeit und der Magersucht. Nirgendwo auf der Welt bewegen sich die Menschen weniger als in Deutschland und Italien. Nirgendwo auf der Welt ist das Verhältnis zum eigenen Körper krankhafter und, ganz nebenbei, der Drogen- und Medikamentenkonsum höher. Ist es da erstaunlich, dass Deutschland, Frankreich und Italien im weltweiten Ranking der Glückseligkeit weit abgeschlagen im Mittelfeld liegen?
Interdisziplinäre Forschung in der Biologie, der Medizin und der Psychologie hat in den letzten ein, zwei Jahrzehnten dazu beigetragen, die Grenzen zwischen diesen drei Teilen des Gesamtsystems Mensch ein wenig durchlässiger zu gestalten. Sie hat auch geholfen, zunehmend auf eine Lebensbalance zu schauen, die nur mit einem Ein- und Gleichklang aller drei Aspekte unserer Existenz, Körper, Geist und Seele, zu erreichen ist. Doch bis zu umfassenden, integrierten Ansätzen und Methoden ist es in der Medizin und in der Psychologie noch ein weiter Weg. Noch immer ist die Selbstverständlichkeit, mit der in der asiatischen Welt Körper, Geist und Seele als eine Einheit gesehen werden, unserem Denken weit entfernt. Unser ungebremster Drang zu fortschreitender Spezialisierung macht natürlich auch in der Medizin manchen Sieg im Ringen um einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen schnell wieder zunichte. All das verdirbt uns nachhaltig die Laune. Doch wenn es darum geht, schlechte Laune, Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit, Aggression oder Missmut auf eine einfache Ursache zurückzuführen, sind wir schnell bereit, so komplexe Begriffe wie Charakter, Wesen, Erziehung oder Umgang als Gründe und Erklärungen unserer Zustände zu betrachten. Statt auf unser Schlaf- und Ernährungsverhalten, unsere diesbezüglichen Gewohnheiten und somit zuvorderst auf uns und unsere Art, mit uns umzugehen, konzentrieren wir uns bei der Ursachenforschung unserer Launen weit eher auf unsere Umwelt.
Nach einem Bericht der britischen Medical Association, der im Sommer 2006 im Fachblatt Thorax veröffentlicht wurde, gilt: Bösartigkeit ist gesundheitsschädigend. Im Jahre 1986 hatten Forscher der Harvard School of Public Health 670 Männer mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren nach der sogenannten Cook-Medley-Methode auf ihre feindselige Einstellung gegen ihre Umwelt untersucht. Parallel dazu maßen sie die Leistungsfähigkeit der Lungen der Testkandidaten. Beide Tests wurden über 8 Jahre lang mehrfach wiederholt. Das Ergebnis der Testreihen war: auch nach der Eliminierung von besonderen Einflüssen wie dem Rauchen oder dem Sport, eindeutig. Bei Versuchsteilnehmern, die über Jahre hinweg immer feindseliger wurden, verlief der alterungsbedingte Rückgang der Lungenkapazität schneller als bei jenen, die ihr Verhalten und ihre Einstellung gegenüber der Umwelt verbesserten oder zumindest unverändert ließen. Damit, so die begründete Vermutung der Forscher, steigt hormonell bedingt das Risiko von Lungenerkrankungen. Aber auch Herzkrankheiten, Asthma und Bluthochdruck bringen Mediziner mit Gefühlen der Feindseligkeit in Verbindung. Allerdings geht es auch anders. Heiterkeit braucht nicht viele Bausteine. Es reichen erholsamer Schlaf, gute Ernährung und ausreichend Bewegung. Dies sind die wesentlichen Faktoren, die Sie gut gelaunt durch Ihr Leben bringen werden. Und Sie werden staunen, wie eng verknüpft diese Komponenten miteinander sind.
Hier nun ein 4-Punkte-Programm für richtig gute Laune. Hören Sie gut zu und Sie finden bestimmt einen Schlüssel, der auch zu Ihrem Leben passt. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, dem Schlaf.
Sinn und Zweck des Schlafs sind Gegenstand unterschiedlicher Erklärungsmodelle. Überzeugend sind, nach heutigem Forschungsstand, jene Hypothesen, die dem Schlaf regenerative Funktionen für alle höheren Lebewesen zuweisen. Körper, Geist und Seele durchlaufen demnach im Schlaf verschiedene Stadien, die darauf gerichtet sind, Ereignisse und Erlebnisse des Tages zu bewältigen und abzuschließen. Zahlreiche Untersuchungen zeigen deutlich die negativen Folgen von Schlafstörungen und Schlaferkrankungen auf Physis und Psyche. Schon nach 24 Stunden Schlafentzug sind wir deutlich aggressiver als üblich. Unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sinkt rapide, schlechte Laune, hohe Reizbarkeit und Spannungszustände sind zwangsläufig. Nach 36 Stunden der Schlaflosigkeit leiden wir unter Wahrnehmungsstörungen, nach 48 Stunden drohen uns Wahnvorstellungen und starke Krämpfe. Nach 72 Stunden lallen wir wie Betrunkene, unfähig, unsere Bewegungen noch zielgerichtet zu koordinieren und einen klaren Gedanken zu fassen. Nach 2 Wochen dauerhaftem Schlafentzug sterben wir, übrigens seit einer Woche schon unwiderruflich dem Wahnsinn verfallen.